بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Alabamas Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus ihr mit vergebenen Sünden, mit mehr Wissen und mit gestärktem Iman hervorgehen. Liebe Geschwister, für diejenigen, die bei den letzten Unterrichten dabei waren, wir haben, oder zumindest eine Wiederholung, ganz kurz sagen wir haben mit einem neuen Thema begonnen, und das ist der dritte Unterricht dazu. Nach einer Einleitung haben wir gesprochen über die Wichtigkeit, sich mit der Thematik des Glaubens an die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala befasst. Und danach als nächstes Thema haben wir beziehungsweise das System, was wir jetzt machen wollen, ist das Bekenntnis der Einzigartigkeit oder der Einzigkeit seiner Namen und Eigenschaften bildet die Hälfte des Glaubens. Wir möchten heute, inshallah ta'ala, noch einmal für die Geschwister, die mitschreiben wollen, inshallah ta'ala, wie gesagt, ist immer sinnvoll, dass man den Titel schreibt und dann sich versucht, ein paar Stichpunkte zum Inhalt zu machen. Und dann, inshallah ta'ala, im Nachhinein, wenn man sich den Unterricht noch einmal anhört, da kann man die Stichpunkte dementsprechend ergänzen. Und so hat man am Ende der Unterrichte nach und nach sich ein eigenes Heft wie eine Zusammenfassung erarbeitet, von der man wiederholen kann, bei der man nachschlagen kann und die man dann auch zum Weitergeben des Wissens verwenden kann. Also wie gesagt, es geht hier um den Tauhid, der Namen und Eigenschaften Allahs, dass dieser die Hälfte des Glaubens, die Hälfte des Imans bildet. Wie gewohnt lesen wir erst einmal den Abschnitt uns durch, den ihr nicht vor euch habt, aber bei dem ihr inshallah aufmerksam zuhört, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist, alles zu verstehen. Und danach inshallah ta'ala wollen wir wieder herausarbeiten die wichtigsten Punkte aus diesem Abschnitt. Wir haben heute inshallah ta'ala vor, zweieinhalb Abschnitte ungefähr zu, zweieinhalb Kapitel zu behandeln. Das erste lautet, wie gesagt, dass der Tauhid über die Namen und Eigenschaften Allahs die Hälfte des Glaubens beinhaltet. Der Autor sagte, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, er sagte, das Bekenntnis der Einzigkeit der Namen und Eigenschaften Allahs, Tauhid al-Asma wa al-Sifat auf Arabisch, ist die Hälfte des Glaubens. Man unterscheidet nämlich zwei Aspekte des Tauhid. Erstens, das Bekenntnis der Einheit Allahs, das im Wissen der göttlichen Mitteilung und der Überzeugung gründet. Das Bekenntnis der Einheit Allahs, das im Wissen der göttlichen Mitteilung und Überzeugung gründet. Und wir versuchen immer wieder, nicht vergessen, aufmerksam zu hören, was können wir davon für Regeln ableiten. Zum Beispiel aus diesem Satz können wir wunderbar ableiten, dass die Quelle unserer Informationen über Allah subhanahu wa ta'ala ist einzig und allein Allah selbst subhanahu wa ta'ala. Der Autor sagt, dies umfasst die Bestätigung, dass die Eigenschaften der Vollkommenheit einzig Allah zukommen, dass nichts ihm ähnelt und nichts ihm gleicht und dass er gepriesen sei der Erhabene, von jeglicher mangelhaften Eigenschaft frei ist. Das ist das, was wir immer sagen, wenn wir sagen Subhanallah. Subhanallah bedeutet übersetzt, frei sei Allah, gemeint ist, frei sei Allah von allen Mängeln, von allen mangelhaften Eigenschaften und so weiter und so fort. Der zweite Aspekt, das Bekenntnis der Einheit Allahs, das seinen Ausdruck im Handeln findet. Dies bedeutet, einzig ihn anzubeten und ihm in der Anbetung keine Teilhaber zur Seite zu stellen, ihn zu fürchten, ihn zu bitten, zu lieben, sich ihm in Reue zuzuwenden und so weiter. Diese beiden Aspekte vereint Allah subhanahu wa ta'ala in den beiden Sura Al-Ikhlas und Al-Kafirun. Und so spricht er subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Ikhlas und sagt, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sag, er ist Allah, ein Einer. Allah, der Samad. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden und niemand ist ihm jemals gleich. Kurz, weil wir natürlich, diese Sura wird jetzt im Laufe des Kapitels oder im Folgekapitel besser gesagt erläutert werden, aber der Begriff As-Samad kommt im Koran Karim in dieser Sura vor, als einer der Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir wollen kurz wissen, was dieser Name bedeutet, der durchaus sehr unterschiedlich übersetzt wird, was auch nicht unbedingt ein Problem darstellt, denn ein Wort kann ja unterschiedliche Bedeutungen beinhalten. Das Wort As-Samad, liebe Geschwister, kommt vom Verb Samada, und Samada bedeutet, dass man bedeutet auf Arabisch übersetzt ein anderes Wort, das geläufiger ist, gängiger ist, Qasada. Und Qasada bedeutet beabsichtigen, anstreben. Und folglich ist As-Samad derjenige, der von allen Geschöpfen angestrebt wird. Er ist derjenige, an den sich alle Weltenbewohner wenden. Das ist As-Samad. Und jetzt kannst du auch ableiten, warum es manchmal übersetzt wird mit derjenige, der von allen Dingen unabhängig ist. Logisch, weil wenn alle sich ihm zuwenden und alle ihn brauchen, dann ist er derjenige, subhanahu wa ta'ala, der niemanden braucht, denn das ergibt sich aus dieser Eigenschaft, beziehungsweise aus diesem Namen. Und manchmal übersetzt man einen Begriff, nicht nur wie dieser Begriff in der Regel in der Wissenschaft der Übersetzung übersetzt wird, sondern wie wir öfter gesagt haben, manchmal übersetzt man einen Begriff gemäß eines Teiles seiner Bedeutung, wie wir gesagt haben, richtig? Tayyib. Man könnte auch übersetzen, also auch was in den arabischen Wörterbüchern steht über As-Samad, ist der Ewige. Ad-Da'im auf Arabisch, wobei Ad-Da'im eine Erklärung ist, eine der Bedeutung ist. Ad-Da'im ist meines Wissens nach, ich wüsste nicht, dass das eine der Namen Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Aber wie gesagt, eine der Bedeutungen von As-Samad ist der Ewige. Und auch eine Bedeutung von As-Samad ist derjenige, auf den sich alle stützen. Auf Arabisch, alladhi tusnadu ilayhi al-umur. Derjenige, auf den sich alle berufen oder stützen, meine ich. Auf den sich alle stützen. Und deswegen macht es es für den Übersetzer besonders schwer, so ein Wort zu übersetzen, das all diese Bedeutungen beinhaltet. Und manche sagen eben der Überlegene oder der von allem Unabhängige oder der Unbedürftige und so weiter und so fort. Und am besten ist, wir merken uns all diese Bedeutungen, damit wir, wenn wir Surat al-Ikhlas lesen, und Surat al-Ikhlas liest der Muslim in der Regel jeden Tag mindestens einmal, in seinem Witr-Gebet, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es in der letzten Raka'a seines Witr-Gebetes nach der Fatiha zu lesen pflegte. Okay, wir wollen noch einmal zurück zu dem, was wir gesagt haben. Wir haben gesagt, ich lese erstmal den Text vor, damit wir nicht zu sehr viel erläutern, inshallah. Der Autor hat gerade im Surat al-Ikhlas eben vorgelesen, geschrieben, dann heißt es, darin wird verdeutlicht, welche vollkommenen Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala zuzusprechen sind, und dass er frei von jeglichem Mangel und mit nichts vergleichbar ist. Das ist Surat al-Ikhlas. Surat al-Kafirun, im Gegensatz dazu, und wie wir gesagt haben, diese beiden Suren zusammen nennt man die beiden Suren des Ikhlas. Nur sie bearbeiten oder sie beinhalten zwei verschiedene Aspekte des Ikhlas. Und das ist es, was der Autor am Anfang sagen wollte mit, dass sie die Hälfte des Iman darstellt, der Iman an die Namen und Eigenschaften Allahs, stellt die Hälfte des Imans an Allah subhanahu wa ta'ala dar. Warum? Das erkennen wir an diesen beiden Suren, Surat al-Ikhlas und Surat al-Kafir. Surat al-Ikhlas haben wir gerade gehört, worum es geht. Es geht darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala die vollkommenen Eigenschaften zugeschrieben werden und dass er von jeglichem Mangel frei ist und dass er mit niemandem verglichen werden kann. Aber Surat al-Kafirun Wer diese Sura verinnerlicht, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, O ihr Ungläubigen, لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, ich diene nicht dem, dem ihr dient, und so weiter und so fort, kennt ihr auswendig. Diese umfasst jenen Aspekt des Einheitsbekenntnisses Tauhid, der im Wissen und in der freien Entscheidung gründet. Wenn man von Entscheidung spricht, redet man vom Handeln. So wird hier die Anbetung erwähnt, die einzig Allah gilt, der keinen Teilhabe hat, und die Abstandnahme davon, irgendetwas außer ihm zu verehren. Keiner dieser beiden Aspekte des Einheitsbekenntnisses ist ohne den anderen vollständig. Darum rezitierte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also noch einmal, noch einfacher ausgedrückt, Surat Ikhlas geht um den theoretischen Teil des Tauhid. Und Surat Al-Kafirun geht um die Umsetzung davon, um den praktischen Teil des Tauhid. Und darum, sagt der Autor, darum rezitierte der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese beiden Suren im Sunna-Gebet, das dem Fajr-Gebet vorausgeht, und im Witr-Gebet und im Sunna-Gebet, das dem Maghrib-Gebet folgt. Okay? Drei. Aber wir haben noch ein viertes, und zwar die zwei Raka'a nach dem Tawaf um die Kaaba. Auch da begibt man sich hinter dem Standort Abrahams a.s. und verrichtet dort zwei Raka'a und betet auch und liest nach der Fatiha, der ersten Raka'a, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, und auch nach der zweiten, قُلْ وَاللَّهُ أَحَدٌ. Also das macht man in diesen vier Gebeten, ist uns authentisch überliefert worden. Nochmal Nummer eins, haben wir gesagt, täglich vor dem Fajr-Gebet wird zwei Raka'a freiwillig. Das zweite haben wir gesagt, nach dem Maghrib-Gebet, und das dritte im Witr-Gebet, weil du da im Witr-Gebet die letzten drei Raka'a, ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden, dass er Surat al-A'la gelesen hat, und dann Surat al-Kafirun, und dann Surat al-Ikhlas, und natürlich, wie gesagt, jeweils nach der Fatiha. So, und dazu kommt noch die zwei Raka'a nach dem Tawaf, nach dem Umschreiten des Hauses Allahs in Mekka. Okay, dann sagt der Autor, rahimahullah, wa hafizah, denn das Witr-Gebet ist am Ende der Nacht, und die zwei Raka'a vor dem Fajr-Gebet, sie sind das erste am frühen Tagesbeginn. Sie sind das erste, das Witr-Gebet ist am Ende der Nacht, und das Fajr-Gebet ist am Tagesbeginn. So wird das Tageswerk mit dem Bekenntnis zur Einheit Allahs begonnen und auch mit dem Bekenntnis zur Einheit Allahs beendet. Hier sehen wir sehr schöne Weisheiten. Auf diese beiden Suren werden wir darum in der Folge näher eingehen. Denn liebe Geschwister, wenn wir schon sprechen über die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala, dann haben wir keine bessere Quelle als den Koran al-Karim. Und im Koran al-Karim finden wir darüber zahlreiche Hinweise, denn das ist das Edelste am Buche Allahs überhaupt. Und deswegen ist es, bietet sich nichts Besseres an, als dass man Surat al-Ikhlas und al-Kafirun einfach studiert. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, sagte in seinem Buch Miftah Dar al-Sa'ada, das Wissen um Allah, seine Namen und seine Eigenschaften ist das vorzüglichste Wissen überhaupt. Es besteht keinerlei Zweifel daran, dass das Wissen um ihn, seine Namen, seine Eigenschaften und seine Handlungen das Erhabenste und Vorzüglichste ist. Das ist Ende seines Zitates. Und Ibn al-Arabi al-Maliki, rahimahullah ta'ala, dieser Gelehrte, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein, ist ein malikitischer Gelehrte aus Andalusien, aus dem 5. und 6. Jahrhundert, rahimahullah. Ibn al-Arabi al-Maliki sagte, der hohe Rang des Wissens rührt vom hohen Rang jenes Gegenstandes her, auf den sich dieses Wissen bezieht. Der Schöpfer aber nimmt diesbezüglich den höchsten Rang ein, und darum ist das Wissen um seinen Namen das Vortrefflichste. Zitat Ende. Die Kenntnis Allahs führt zur Liebe Allahs, zur Ehrfurcht ihm gegenüber und zur Furcht vor ihm. Dazu alle Hoffnung in ihn zu setzen und das eigene Tun gänzlich ihm zu widmen. Das ist die Quelle des Glücks für den Menschen. Kein Weg aber führt zur Kenntnis Allahs, außer der Kenntnis seiner Namen und Eigenschaften. Das ist der vierte Abschnitt, liebe Geschwister. Und versuchen wir, ein paar Punkte herauszuarbeiten, die inshallah ta'ala in diesem Zusammenhang für uns von großer Bedeutung sind. Erstens einmal haben wir gelernt aus diesem Abschnitt, dass der Tawhid, das ist, was im Deutschen wiedergegeben wird mit das Einheitsbekenntnis Allahs, dass der Tawhid aus zwei Aspekten besteht, und zwar aus dem Aspekt der Theorie, beziehungsweise es ist keine reine Theorie, sondern es ist eine Überzeugung. Ja? Aus der Überzeugung im Herzen Wissen zu haben über Allah subhanahu wa ta'ala. Und auf der anderen Seite die praktische Umsetzung davon. Deswegen diese zwei Aspekte. Zweitens haben wir gelernt, dass dieser theoretische oder dieser Aqida-Aspekt in Surat al-Ikhlas verkörpert ist. Und drittens, dass der praktische Teil in Surat al-Kafirun verkörpert ist. Natürlich finden wir den theoretischen und praktischen Teil an vielen Suren im Koran al-Karim. Nur, wir haben vielleicht im seltensten Fall eine ganze Sura, die nur von einer Thematik handelt, oder eine ganze, egal ob es um den theoretischen Teil oder ob es um den praktischen Teil geht. Und dann haben wir als vierten Punkt gelernt, warum oder welche Weisheit dahinter steckt, dass man diese beiden Suren besonders häufig liest, wie wir gesagt haben, in vier verschiedenen Gebeten über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir schon über den Surat al-Kafirun und Surat al-Ikhlas geredet haben, möchten wir jetzt inshallah ta'ala ein bisschen mehr über diese beiden Suren erfahren. Und zwar das Kapitel, das fünfte Kapitel lautet: Ein Blick auf die Suren al-Ikhlas und al-Kafirun zur Verdeutlichung der beiden Aspekte des Tawhid. Erst einmal Surat al-Ikhlas. Surat al-Ikhlas, ein paar allgemeine Worte dazu. Der Autor sagte, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Sprich, er ist Allah ein Einer. Allah as-Samad. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden und niemand ist ihm jemals gleich. Es handelt sich hier um eine mekkanische Sura, die über die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala Auskunft gibt oder Aufschluss gibt. Mekkanische Sura, darunter verstehen die meisten Gelehrten eine Sura, die vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart worden ist. Und deswegen mekkanisch, weil sie zum größten Teil natürlich in der Stadt Mekka offenbart sein wird. Denn dort hat er sich den größten Teil seiner Propheten aufgehalten, sallallahu alaihi wasallam. Und dementsprechend nennt man eine medinensische Sura, medinensisch, wenn sie nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart worden ist. Also es kann also durchaus sein, dass eine Sura nicht in Mekka und nicht in Medina offenbart worden ist und trotzdem mekkanisch oder medinensisch bezeichnet wird. Und dass Surat al-Ikhlas eine mekkanische Sura ist, zeigt sich aus zwei Aspekten. Erstens einmal, dass natürlich aufgrund des Offenbarungsgrundes, den wir gleich erfahren werden, und aufgrund des Inhaltes. Denn die mekkanischen Suren, allgemein gesehen, sie legen mehr Wert auf die Aqida. Sie legen mehr Wert auf Glaubensaspekte. Und die medinensischen Suren, sie beinhalten selbstverständlich auch Glaubensaspekte, aber es geht hier viel mehr um rechtliche Bestimmungen. Der Autor sagt, möge Allah zufrieden sein, es handelt sich hier um eine mekkanische Sura, die über die Eigenschaften Allahs als den einen, Al-Wahid, und einzigen, Al-Ahad, den einzelnen Al-Fard und ewigen As-Samad als Vereinigung aller Eigenschaften der Vollkommenheit Aufschluss gibt. Über den, dem sich alle ewig zuwenden und der von allem anderen unabhängig ist, frei von jeglichen mangelhaften Eigenschaften, dem nichts ähnelt und nichts gleicht. Diese Sura ist eine Erwiderung auf jene, die die Trinitätslehre vertreten und auf jene, die Allah anderes zur Seite stellen und ihm nachkommen und Kinder zuschreiben. Die Trinitätslehre ist die Dreifaltigkeitslehre. Das ist der Glaube der Christen, dass es Gott den Vater gebe, dann Jesus den Sohn und der Heilige Geist. Und in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch interessant zu wissen, dass die Trinitätslehre beruht sich im Wesentlichen, liebe Geschwister, auf eine Stelle in der Bibel, und zwar im ersten Brief des Johannes im Neuen Testament, im 5. Kapitel, im 7. Vers. Dort lesen wir, und das, was ich lese jetzt aus der Lutherbibel von 1545, okay? Dort heißt es in der 7. Zeile: Denn drei sind, die da Zeugen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Okay? Und das ist ihr stärkster Beweis in Bezug auf die Trinitätslehre, weil sie am deutlichsten ist, weil diese Zeile am deutlichsten ist. Alle anderen sind sehr, sehr starke, also abgeschweifte Interpretationen, die man besser als Verfälschung bezeichnen kann. Aber diese Zeile. Wir werden es aber aufschlagen, und ich mache das gerade aktiv für die Geschwister, die mich nicht sehen können, wie ihr. Wenn man zum Beispiel eine andere Bibel aufschlägt, meinetwegen die Einheitsübersetzung, da findet man plötzlich im gleichen Kapitel ist diese Zeile nicht mehr drin. Ist einfach rausgenommen worden. Okay? Warum? Weil das eine Fälschung ist. Das heißt, weil diese Zeile hat man im Laufe der Zeit irgendwann mal eingefügt, um den Trinitätsglauben zu beweisen. Und später hat man irgendwann mal gesehen, dass es falsch ist, hat man wieder rausgemacht. Und diese Sache, ich bin froh, dass ich das gespeichert habe einmal von einer bestimmten Internetseite, weil wenn ich jetzt auf die Internetseite gehe, kann ich das nicht mehr finden, was ich damals gespeichert habe. Vor einigen Jahren. Also man spielt leider mit seinem eigenen Buch, selbst wenn es in der heutigen Zeit noch ist, bei der Technik, die vorhanden ist, wo man sozusagen alles mitbekommt, was die Leute machen und sagen. Wie dem auch sei, kehren wir zurück. Die Bedeutung von Al-Ikhlas. Wir reden öfter vom Ikhlas, und die Sura heißt Ikhlas, und die Sura Al-Kafirun wird auch die Ikhlas-Sura genannt. Wie wir gesagt haben, man nennt die beiden Surata al-Ikhlas, die beiden Suren des Ikhlas. Aber der Eigenname von der Qul Wallahu Ahad Sura ist Ikhlas, und der Eigenname von Qul Ya Ayyuhal Kafirun ist Al-Kafirun, wie wir kennen. Aber trotzdem, es spricht nichts dagegen, dass man auch eine Sura nennt, gemäß dem Inhalt, der in dieser Sura vorkommt. Was bedeutet Ikhlas? Der Begriff bedeutet etwas von jeglichen fremden Bestandteilen zu reinigen. Etwas von jeglichen fremden Bestandteilen zu reinigen. Stellt euch vor, wie ein Filter. Er möchte das, was du filtern möchtest, reinigen von allen fremden Substanzen. Er bedeutet etwas von jeglichen fremden Bestandteilen zu reinigen, und er wird hier verwendet, weil er die aufrichtige Ergebenheit Allah gegenüber umfasst. Und weil derjenige, der daran glaubt, lauteren Herzens ist. Lauteren Herzens zu sein, das reinen Herzens zu sein, das heißt, niemanden anderen zu beabsichtigen, außer Allah subhanahu wa ta'ala, diese Person nennt man Mukhlis. Okay? Diese Person nennt man Mukhlis. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte zum Beispiel über den Propheten Musa alayhi salatu wasalam, innahu kana mukhlisan, nach einer Lesart, er war ein Mukhlis. Und das ist natürlich eine ein unglaublich großes Lob, weil Allah subhanahu wa ta'ala hier uns beschreibt, was in seinem Herzen vorging. Der Autor sagt, der Begriff bedeutet aber, dass diese Sura für denjenigen, der sie liest, reinigend und läuternd wirkt. Aha. Das heißt, also die Sura ist Ikhlas, Aufrichtigkeit, Lauterkeit, Reinheit. Aber jetzt haben wir verstanden, was damit gemeint ist. Aber welche Auswirkung hat sie dann auf eine Person, die diese Sura liest und daran glaubt? Wir sagen, sie hat die Auswirkung, dass sie dein Herz reinigt und filtert. Und deswegen diesen Vorgang nennt man Mukhallisa. Mukhallisa. Das heißt, diese Sura ist für dich Mukhallisa. Sie macht also aus dich einen Mukhlis. Er sagt, denn wer sie im festen Glauben spricht, der hat sich Allah in Lauterkeit ergeben. Sie trägt diesen Namen aber auch darum, weil sie Allah alleine gewidmet ist. Und wenn etwas alleine für Allah gewidmet ist, dann nennt man diese Sache Mukhlasa. Also wir haben jetzt verschiedene Begriffe kennengelernt. Wir haben die Person kennengelernt, erstmal die Surah Ikhlas. Dann die Person, die Ikhlas im Herzen hat, nennen wir Mukhlas. Dann die Tatsache, dass diese Surah dein Herz zu einem Ikhlas-Herzen macht, nennen wir Mukhallisa. Und die Tatsache, dass diese Sura einzig und allein subhanahu wa ta'ala gewidmet ist, nennen wir Mukhlasa. Er, subhanahu wa ta'ala, und warum ist diese Sura einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala gewidmet? Weil die Sura vom ersten Buchstaben, Al-Qaf, bis zum letzten Buchstaben, Al-Dal, nur von Allah spricht, subhanahu wa ta'ala. Und das gibt es nicht in einer anderen Sura. Deswegen ist diese Sura ganz alleine Allah subhanahu wa ta'ala gewidmet. Von ihm, für ihn, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen macht diese Sura auch so wertvoll. Wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala, bei den Vorzügen der Sura. Er, subhanahu wa ta'ala, widmet sie einzig sich selbst. Denn diese Sura enthält weder religiöse Vorschriften, noch eine Mitteilung über irgendjemanden außer ihm, sondern sie berichtet einzig und allein von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Vorzüge dieser Sura. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass sie einem Drittel des Koran entspricht. Sie entspricht einem Drittel des Koran, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu seinen Gefährten, erstmal auf Arabisch, أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ. Ist einer von euch etwa zu schwach, ein Drittel des Koran in einer einzigen Nacht zu rezitieren? Das wäre heutzutage, also der Mushaf, der in Medina gedruckt wird, hat 604 Seiten. Okay? Das heißt ungefähr 200 Seiten in einer Nacht zu lesen. Ist einer von euch etwa zu schwach, ein Drittel des Koran in einer einzigen Nacht zu lesen? Dies erschien ihnen schwierig, den Sahaba radiallahu anhum, die also anwesend waren und zuhörten. Und sie sagten, wer von uns könnte das schaffen, o Gesandter Allahs? Manchmal hört man eine Person, von einer Person, die den gesamten Koran eine Nacht gelesen hat oder die Hälfte des Koran eine Raka'a gelesen hat. Und so. Das gibt es, und das machen auch manche Personen. Aber das wird keine Person auf Dauer machen können. Und die wenigsten sind dazu imstande. Wer könnte so etwas schaffen, o Gesandter Allahs? Da sagte er, Allahu al-Wahidu al-Samad ist ein Drittel des Koran. Allah ist der Einzige, von dem alle abhängig sind, ist ein Drittel des Koran, Al-Karim. Somit ist sie, die Surat al-Ikhlas, einem Drittel des Koran gleichwertig, was den Lohn, nicht was ihren Umfang betrifft. Und dies aufgrund der vorzüglichen Stellung, die sie einnimmt. Und es gibt zahlreiche Hadithe, die über diesen ihren Rang berichten. Der Grund aber, warum diese Sura einem Drittel des Koran entspricht, ist natürlich, wie wir gesagt haben, zweifellos, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier von sich selbst einzig und allein spricht. Aber wieso ein Drittel? Weil der Koran, alles was im Koran al-Karim vorkommt, dreht sich um drei Themen. Das erste Thema ist Mitteilungen über Allah selbst, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, und darum geht es in diesem Teil. Mitteilung über Allah selbst, subhanahu wa ta'ala. Die zweite ist Mitteilungen über das Erschaffene. Und drittens Mitteilungen über seine Anordnungen, wie zum Beispiel das Gebet und anderes. Und Surat al-Ikhlas stellt in dieser Hinsicht ein Drittel dar. Und Allah subhanahu wa ta'ala verteilt die Belohnung, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen glauben wir fest, dass es so ist, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass wenn man diese Surah liest, ist es so, als hätte man ein Drittel des Koran al-Karim gelesen. Es gibt noch andere Hadithe, die auf die Vorzüglichkeit der Surah hinweisen. Wir haben schon gesagt, die Tatsache, dass er, sallallahu alaihi wasallam, wie Ibn Mas'ud sagte, radiallahu anhu, ich habe unzählig oft gehört, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Maghrib-Gebet Qul ya ayyuhal kafirun und Qul Allahu Ahad gelesen hat. Also in den zwei Raka'a nach dem Maghrib-Gebet. Und die anderen Gebete ebenfalls. Ebenso die folgende Überlieferung in Sahih al-Bukhari. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu berichtet. Er sagte, kana rajulun min al-Ansari ya'ummuhum fi Masjid Quba. Es gab einen von den Ansar. Ansar waren die Muslime, die Bewohner aus Medina. Er pflegte die anderen in der Quba-Moschee anzuleiten im Gebet. Und das, die Quba-Moschee, wir wissen, ist die erste Moschee, die im Islam gebaut worden ist. وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا Das heißt, يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِقُلْ وَاللَّهُ أَحَدٍ Jedes Mal, wenn er angefangen hat, vorzubeten, vorzulesen, im Salah vorzulesen, hat er erst einmal Qul Huwallahu Ahad gelesen und danach hat er etwas anderes gelesen. Stell dir vor, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, Lam Yulad, Walam Yakun Lahu Kufuwan Ahad, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, Inna A'tainaka al-Kawthar, egal was. Immer hat er erst mit Qul Huwallahu Ahad angefangen. Hatta yafrugha minha bi safatihi. Thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Also wie gesagt, erst Qul Huwallahu Ahad komplett und danach eine weitere Surah. Wa kana yasna'u dhalika fi kulli rak'ah. Das macht er in jeder einzelnen Rak'ah. فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ Seine Gefährten sprachen ihn daraufhin diesbezüglich an. فَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَى بِأُخْرَى Du beginnst immer mit dieser Sura und offensichtlich denkst du, dass diese Sura nicht ausreichend ist und deswegen liest du danach immer eine weitere Sura. فَإِمَّا تقرأ بها وإما أن تدعها. Also entweder du liest diese Sura oder du lässt sie bitte weg. Also solche Leute gab es damals und gibt es heute auch. Und manche würden heutzutage noch hinzufügen, dass er vielleicht Bid'a gemacht hat, weil er immer die Sura Al-Ikhlas gelesen hat. Sie haben ihm gesagt, وتقرأ بها. فقال ما أنا بتاركها. Er sagte, ich werde sie nicht unterlassen. إن أحببتم أن أأمكم بذلك فعلت. Der Bruder blieb hartnäckig und sagte, wenn ihr wollt, dann bin ich euer Imam, aber ich werde weiterhin diese Sura lesen. وإن كرهتم تركتكم. Wenn ihr nicht wollt, dann verlasse ich euch auch. Also gemeint nicht übrigens, die Gemeinschaft gleich verlässt, sondern dann sucht euch halt eine andere Person, die euch vorbetet. وكانوا يرون أنه من أفضلهم. Subhanallah. Aber sie waren der Meinung, dass er zu ihren Besten gehörte. Und das ist auch so, dass man soll diejenigen vorbeten lassen, der am meisten vom Koran auswendig kann. Und das ist auch normalerweise derjenige, der am meisten den Koran umsetzt. Das ist die Normalität eines Muslims, dass er umsetzt, was Allah sagt. Und deswegen gehört er zu den Besten. وَكَرِهُ أَنْ يَأُمَّهُمْ غَيْرُهُ Also sie waren der Meinung, dass er ihr Bester war oder einer ihrer Besten war. Und sie wollten nicht, dass eine andere Person vorbetet. فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen kam, haben sie ihm mitgeteilt, was geschehen war. فَقَالَ يَا فُلَانَ مَا يَمْنَعُكَ أَن تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ Er sagte so und so, er rief die Person bei ihrem Namen, was hat dich davon abgehalten, das umzusetzen, was deine Gefährten von dir verlangt haben? وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لزوم هذه السورة Und was hat dich dazu gebracht, an dieser Sura festzuhalten? Fi kulli rak'a, an jeder einzelnen Rak'a. Faqala inni uhibbuha. Er sagte, ich liebe diese Sura. Ich mag diese Sura ganz besonders. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hubbuka iyaha adkhalaka al-Jannah. Hubbuka iyaha adkhalaka al-Jannah. Das heißt übersetzt, deine Liebe zu ihr hat dich ins Paradies eingehen lassen. Deine Liebe zu ihr hat dich, wortwörtlich, hat dich ins Paradies eingehen lassen. Gemeint natürlich, hat dich zu einem Paradiesbewohner gemacht. Wenn du so verweilst, weitermachst und in diesem Glauben stirbst, in diesem Zustand stirbst, du wirst ins Paradies eingehen. Und wir glauben nämlich fest daran, dass der Koran al-Karim am Tag der Auferstehung erscheint und die gläubigen Menschen verteidigt, diejenigen, die ihn gelesen haben und die dementsprechend auch gehandelt haben. Und deswegen unterscheiden die Gelehrten deutlich zwischen einer Person, die etwas regelmäßig macht und diese Sache den Anschein hat, dass diese Person glaubt, dass es eine Sunna ist. Oder ob eine Person etwas macht aus Regelmäßigkeit, weil es eben, nicht aus Überzeugung davon, dass es Teil des Sunna ist. Wie zum Beispiel eine Person, sie arbeitet unter der Woche und in Deutschland ist Montag bis Freitag Arbeitstag und er kann nur samstags und sonntags fasten. Er kann nicht montags fasten, er kann nicht donnerstags fasten. Das heißt, diese Sunna, er würde sie gerne umsetzen, aber er ist nicht dazu imstande, sie umzusetzen. In diesem Fall fastet er zum Beispiel samstags und sonntags oder nur einen von den beiden Tagen. Dann in diesem Fall trifft ihn keine Sünde, auch wenn er das regelmäßig macht. Denn er macht es nicht als einen Teil der Sunna des Propheten. Denn wenn er das machen will als Teil der Sunna, dann würde er lügen, Gott bewahre. Würde er eine Bid'a machen, weil dann würde er etwas als Sunna bezeichnen, was keine Sunna ist. طيب. Nächster Punkt, der vierte über Surat al-Ikhlas, ist der Grund der Offenbarung. Als die Ungläubigen den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam aufforderten, beschreibe uns doch deinen Herrn, Sif lana Rabbak, die sagten zu ihm, beschreibe uns deinen Herrn, sandte Allah subhanahu wa ta'ala diese gesegnete Surah herab, die die Eigenschaften Allahs als den einen und einzigen umfasst. Der die Merkmale der Vollkommenheit in sich vereint, dem sich alle ewig zuwenden und niemandes außer ihm bedarf, der frei von jeglichem Mangel, dem nichts ähnlich und mit dem nichts vergleichbar ist. Dies als Erwiderung auf jene, die die Trinität vertreten oder ihm, subhanahu wa ta'ala, Töchter zur Seite stellen. Denn ihr wisst, die Araber damals, sie haben gesagt, die Engel sind die Töchter Allahs, und Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Nächster Punkt, die Erläuterung. Qul huwallahu ahad. Qul auf Arabisch ist der Imperativ von Qala, heißt sprich. Das heißt, wir wollen jetzt natürlich auch den Teil des Tauhids besonders uns betrachten, nicht den sprachlichen. Sprich, das heißt mit Entschiedenheit, fester Überzeugung und Kenntnis über ihn, nämlich Allah. Qul unterstreicht hier die Wahrheit des Einheitsbekenntnisses und ist eine Erwiderung auf die Aufforderung der Spötter, beschreibe uns doch deinen Herrn. Es ist eine Art der Anrede, die für jeden zu verwenden zulässig ist, dessen Worte wahrhaftig sind. Dieses Wort weist darauf hin, dass die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala im Wesentlichen der Mitteilung über ihn dienen und dass die Darstellung dieser seiner Eigenschaften auf der Offenbarung beruht. Sprich, und es dem menschlichen Verstand somit nicht zukommt, sich in diesen Bereich einzumischen. Dieser Aspekt ist sehr, sehr wichtig, den wir nachher nochmal betonen, inshallah ta'ala. Huwa, auf Arabisch er, hier handelt es sich um ein Personalpronomen und die Erwähnung des geehrten Namens Allah in Verbindung mit dem Pronomen Huwa, das sich ja stets auf etwas bereits Bekanntes bezieht, dient sprachlich betrachtet der Verherrlichung und der Emphase, das heißt der Betonung. Das ist ein sprachlicher Aspekt. wenn das Wort Huwa nicht da stände oder stünde, dann wäre es nicht so betont, wie wenn es da steht. Allahu. Dieses Wort bezeichnet das Wesen Allahs, das einzig ihn kennzeichnet und mit dem kein anderer benannt wird. Es gibt niemanden, nichts, das Allah genannt wird, nur Allah subhanahu wird so genannt. Jeder andere seiner Namen ist diesem untergeordnet. Es, das Wort, bedeutet der Gott, Al-Ilah. Und Gott meint das, was vergöttlicht, das heißt angebetet wird. Hier ein kleiner Zusatz, und zwar das Wort Allah. Die Gelehrten, die Sprachgelehrten, denn die sind diejenigen, die man fragt in solchen Themen, sind unterschiedlicher Ansicht, ob dieses Wort Allah eine Ableitung ist von Al-Ilah oder ob es ein eigenständiger Name ist, der nicht abgeleitet ist von einem anderen. Im ersten Fall nennt man das Mushtaq, im zweiten Fall nennt man das Ism Jamid. Ein Denkfehler, der an dieser Stelle passiert, ich möchte bis kurz darauf eingehen, weil an dieser Stelle ein Denkfehler entstehen kann. Wie gesagt, dieser Name ist entweder abgeleitet von Al-Ilah, und Ilah ist der Gott, oder es ist nicht abgeleitet von Al-Ilah und von keinem Namen abgeleitet. Was bedeutet das? Das bedeutet, im ersten Fall, wenn es abgeleitet ist von Al-Ilah, gemeint ist hiervon die sprachliche Ableitung. Man will damit sagen, Allah hat eine Bedeutung. Und Allah bezeichnet natürlich das Wesen unseres Herrn, subhanahu wa ta'ala, aber man will damit sagen, dieses Wort hat eine Bedeutung, nämlich derjenige, der zu Recht angebetet wird. Derjenige, der vergöttert wird. Al-Ilah. Und es bedeutet nicht, und das ist der Denkfehler, den man vielleicht machen könnte, es bedeutet nicht, wie manche gesagt haben, dass Al-Ilah durch die häufige Verwendung zu Allah geworden ist. Denn das haben manche gedacht, was ist absolut falsch. Das könnte natürlich sprachlich korrekt sein, aber in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala glauben wir das auf keinen Fall. Denn Allah azza wa jal hat kein Anfang und kein Ende. Allah gab es schon immer. Und seine Namen und Eigenschaften sind ewig, wie sein Wesen ewig. Und deswegen ist sein Name Allah auch ewig. Und es ist nicht so, dass die Menschen den Begriff Al-Ilah verwendet haben, er wurde irgendwann mal, ist die Hamse weggeflogen. Und dann hat man das erste Lam, das zweite verschmolzen und dann das Lam dunkel gesprochen und dadurch wurde Allah. Also von Al-Ilah zu Al-Lah und dann zu Allah etwa. Okay? Diese Idee, das ist falsch. Sondern der Name ist Allah schon immer und ewig. Und sogar die Sprachwissenschaftler, und das weiß ich aus der britannischen Enzyklopädie von 1980, da wird auch erwähnt, dass Jesus a.s. auch den Begriff Allah verwendete. Ja? Das heißt also, es ist eine Sache, die schon, Allahu a'lam, wie alt sie ist. Also vor dem Islam, in Anführungsstrichen, man meint damit die Scharia, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam überbracht hat. Die andere Ansicht unter den Gelehrten, Sprachgelehrten ist, dass Allah ein eigenständiger Name ist, der nicht abgeleitet ist von Al-Ilah. Und einige Gelehrte bevorzugen die erste Erläuterung, und zwar, dass das Wort eben Mushtaq ist. Warum? Weil dadurch, dass dem Wort eine zusätzliche Bedeutung gegeben wird. Und Allah weiß am besten Bescheid. Das sind nur Sachen, das so etwas zu wissen. Ich habe das extra erwähnt, wie gesagt, damit man nicht den falschen Denkfehler macht. Oder dass man nicht einen Denkfehler macht. Jeder Denkfehler ist falsch. Wallahu a'lam. Ahad. Übersetzt einer. Er ist ein Einer. Das heißt, es gibt keinen Teilhaber neben ihm. Es gibt nichts, das ihm ähnelt. Und es gibt nichts, mit dem er vergleichbar wäre. Weder hinsichtlich seines Wesens, noch hinsichtlich seiner Eigenschaften. Und auch nicht hinsichtlich seines Handelns. Ihm entspricht darum keine Trinität, wie dies die Christen glauben. Und ebenso wenig handelt es sich um mehrere Götter, wie es die Polytheisten glauben. Der Begriff Ahad wird im Arabischen, im bestätigenden, positiven Sinne, nur in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala verwendet. Ahad. Nur in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala wird es im bestätigenden Sinne verwendet. Denn er ist hinsichtlich all seiner Eigenschaften und Taten vollkommen. Ibn Juzay al-Kalbi sagte in seinem Buch At-Tashil, wisse, dass die Beschreibung Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahid oder Al-Ahad, beides sind Namen Allahs subhanahu wa ta'ala, drei Bedeutungen hat, die alle richtig sind und der Wahrheit Allahs subhanahu wa ta'ala entsprechen. Das heißt, er ist Wahid, Ahad in dreierlei Hinsicht. Die erste Bedeutung ist, dass er einer ist, neben dem es keinen anderen gibt und sie widerspricht also mit der Vielzahl. Nummer eins, das ist der erste Aspekt. Zweiter Aspekt. Die Bedeutung ist, dass er einer ist im Sinne, dass nichts mit ihm vergleichbar ist. Das heißt, er ist einzigartig. Und er neben sich keine Teilhaber besitzt, so wie man etwa auch sagt, diese und jene Person sei für ihre Epoche einzigartig. Das heißt, es gibt neben ihm nichts Vergleichbares. Und drittens, die Bedeutung ist, dass er einer ist, der nicht geteilt wird und sich nicht in Teile zerlegen lässt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala besteht nicht aus Einzelteilen, sondern er ist ein Einziger. Offensichtlich ist in der Sura die Verneinung eines Teilhabers gemeint. So sagt der Imam, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Wenn er aber sagt, also das ist ein kleiner Hinweis, wichtig, natürlich steht auch im Kommentar, wenn man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht in Teile zerteilt, dann müssen wir aufpassen, wenn er damit meinte, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala keine Hand zuschreiben dürfen und keine Augen und was auch immer Allah in seinem Koran und der Prophet gesagt hat, dann diese Bedeutung ist natürlich falsch. Dann teilen wir diese Bedeutung nicht. Aber wenn er meinte, dass Allah subhanahu wa ta'ala zusammengesetzt ist aus verschiedenen Teilen, so wie der Mensch zusammengesetzt ist aus verschiedenen Körperteilen, dann natürlich wir leugnen diese Bedeutung und geben dem Autor in diesem Fall, also dem Ibn Juzay, recht. Das Zitat ist zu Ende. Allah brachte im Koran überzeugende Beweise für seine Einzigkeit und es gibt ihrer viele. Die klarsten sind vier, dass Allah Azza wa Jal der einzig und alleine einzig Gott ist, subhanahu wa ta'ala. Erstens, أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ, ist denn derjenige, der erschafft, wie derjenige, der nicht erschafft? Surat An-Nahl, Surah 17. Hier dienen die Schöpfung und Hervorbringung als Beweis. Denn die Feststellung, dass er alles Vorhandene erschuf, macht es unmöglich, dass es neben ihm Teilhaber geben könnte. Zweitens, قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Sag, wenn es neben ihm noch andere Götter gäbe, wie sie sagen, wie die Polytheisten sagen, dann würden sie wahrlich nach einem Weg zum Besitzer des Thrones trachten, subhanahu wa ta'ala. Hier dienen Gewalt und Vorherrschaft als Beweis, dass er der einzige Herr ist, subhanahu wa ta'ala. Die Tatsache aber, dass sie nicht streben nach dem Besitzer des Thrones, weist darauf hin, dass es sie nicht gibt und dass sie keine Götter sind und dass sie es nicht wert sind, angebetet zu werden. Drittens, er sagte, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا, wenn es in ihnen beiden andere Götter als Allah gäbe, geräten sie beide, Himmel und Erde, wahrlich ins Verderben. Die Tatsache aber, dass Himmel und Erde nicht ins Verderben geraten oder geraten sind, weist darauf hin, dass es nur einen Herrn und einen Gott gibt und nur einen gibt, der alles reguliert und alles bestimmt. In dieser Ayah, Perfektion und die Kunst des Erschaffens dienen hier als Beweis. Denn entweder die anderen Götter, die sie neben Allah anbeten, entweder sie erschaffen oder sie erschaffen nicht. Wenn sie nicht erschaffen, sind sie es nicht wert, angebetet zu werden. Und wenn sie doch erschaffen, so sollen sie uns zeigen, was sie erschaffen haben. Viertens, Allah sagte, مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ. Allah hat sich keine Kinder genommen und keinen Gott gibt es neben ihm. Sonst würde fürwahr jeder Gott das wegnehmen, was er erschaffen hat. Und die einen von ihnen würden sich den anderen gegenüber wahrlich überheblich zeigen. Surat Al-Mu'minun, 23, Vers 91. Streit zwischen den Göttern und ihr jegliches und ihr jeweiliges Streben nach Überlegenheit dienen hier als Beweis. As-Samad. As-Samad ist der Überlegene, der Absolute, der absolut, also Unabhängige, der Unbedürftige, wie wir gesagt haben, derjenige, an den sich alle wenden. Die Verwendung dieser beiden Begriffe als determinierte Pronomen bestätigt die Einheit Allahs und seine völlige Unabhängigkeit von seiner Schöpfung. Er ist es, an den sich die Erfüllung aller Bedürfnisse immer da richtet. Die Schöpfung bedarf seiner, er aber kann aller Welten entbehren. Wenn nun gesagt wird, nachdem wir alles verstanden haben, dass er von allen unabhängig ist und unbedürftig ist, wenn nun gesagt wird, Allah hat sich doch über seinen Thron erhoben, bedeutet das, dass er dessen bedarf? Das heißt, wenn er der Thron entfernt würde, würde er hinunterfallen? Die Antwort, keineswegs. Denn er ist absolut unabhängig, Samad. Er bedarf seiner Schöpfung nicht. Vielmehr zählen selbst der Thron, der Himmel und der Thronschemel zu seiner Schöpfung, die seiner bedarf, subhanahu wa ta'ala. Preis sei ihm, weder trägt ihn der Thron, noch stützt ihn der Thronschemel, sondern der Thron und seine Träger, der Thronschemel und seine Majestät, alles wird durch seine unergründliche Macht getragen. So wie die Eigenschaft As-Samad die Vollkommenheit Allahs in jeglicher Hinsicht umfasst, so umfasst sie auch die Abhängigkeit aller Geschöpfe in ihrer Unvollkommenheit von ihm, subhanahu wa ta'ala. Der Artikel der Namen Allah, wenn wir sagen Al-Ilah, Allah, und As-Samad ist determiniert, was auf seine Einzigartigkeit hinweist. Lam yalid wa lam yulad. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden. Dies ist eine Erwiderung auf jene, die ihm einen Sohn zur Seite stellen. Sie sagen Sohn oder Kind allgemein. Wie jene Juden, die behaupteten, dass Uzair der Sohn Allahs sei, oder wie die Christen, die sagen, der Messias sei der Sohn Allahs, oder wie die Polytheisten mit ihrer Behauptung, die Engel seien Töchter Allahs. Der Sohn ist von der Art seines Vaters. Allah aber ist ewig, nichts ist ihm gleich und ohne Ehefrau kann es keinen Sohn geben. Allah erhaben ist, er sagt, مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ. Allah hat sich keine Kinder genommen und keinen Gott gibt es neben ihm. In einem heiligen Hadith heißt es folgendermaßen, da sagte Allah subhanahu wa ta'ala, كَذَّبَنِ ابْنُ آدَمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ أَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايِ أَنْ يَقُولَ إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايِ أَنْ يَقُولَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الصَّمَدْ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٍ. Der Sohn Adams hat mich der Lüge bezichtigt und das steht ihm nicht zu, und er hat mich geschmäht und das steht ihm ebenfalls nicht zu. Was die Bezichtigung seiner Lüge angeht, so sagt er, ich würde ihn nicht auferwecken, so wie ich ihn zu Beginn erschaffen habe. Was seine Schmähung angeht, so sagt er, dass Allah sich einen Sohn genommen hat, wo ich doch As-Samad bin. Ich habe nicht gezeugt und bin nicht gezeugt worden und nichts ist mir gleich. Und daraufhin las er, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. In der Surah ist es also in der dritten Person und Allah in diesem heiligen Hadith spricht es in der ersten Person. So umfasst diese Surah 4 unnachahmliche Verse. Sie verdeutlicht die Eigenschaften der Vollkommenheit und Erhabenheit und die Freiheit von jeglicher Eigenschaft der Schwäche oder des Mangels. Der erste Vers, er bestätigt die Einheit Allahs und weist die Vielzahl zurück. Der zweite Vers, er bestätigt seine Vollkommenheit und weist Schwäche und Mängel zurück. Der dritte Vers, er bestätigt seine Ewigkeit und weist Kinder und die Zeugung von Nachkommen zurück. Der vierte Vers, er bestätigt seine Majestät und Erhabenheit und weist Partner und Widersacher zurück. 4 Ayat, unnachahmlich, wie der Autor gesagt hat, jede Ayah unterscheidet sich von der anderen. Jede Ayah gibt uns eine weitere Information über Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Abschnitt, den ich heute euch vorlesen wollte. Und im nächsten Abschnitt geht es dann, inshallah, beim nächsten Mal weiter mit Surat Al-Kafirun. Kommen wir kurz zur Zusammenfassung, inshallah ta'ala. Und Zusammenfassung können wir sagen, in Bezug auf Surat Al-Ikhlas, wir haben, also in Zusammenfassung im Sinne von, was wir auch, ein paar Lehren, die wir auch profitiert haben, inshallah ta'ala, aus dem Unterricht, Dinge, die wir, inshallah ta'ala, dann, wenn wir das nicht mehr wissen sollten, dann kann man auch das nochmal nachhören, nachschlagen. Wir haben gelernt, was eine mekanische Sura ist. Wir haben gelernt, was die Bedeutung ist von Ikhlas, von Mukhlis, von Mukhallisah und von Mukhlasah. Wir haben den Wert dieser Sura kennengelernt und warum sie diesen Wert hat. Wir haben herausgefunden, die Weisheit dahinter, warum unser Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sura so oft gelesen hat. Wir haben gelernt, dass die Liebe zum Koran al-Karim allgemein und speziell von Surat al-Ikhlas ein Grund sein kann dafür, dass du Yawm al-Qiyamah ins Paradies eingehen wirst. Das sollte Motivation für uns genug sein, uns hauptsächlich mit dem Koran al-Karim zu beschäftigen. Wir haben den Offenbarungsgrund der Sura kennengelernt. Wir haben gelernt, dass was Allah subhanahu wa ta'ala uns unter anderem sagt mit dem Wort Qul. Also, ihr müsst euch vorstellen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wird gefragt, Sif lana Rabbak, beschreibe uns deinen Herrn. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat die Antwort dazu gar nicht gegeben, sondern Allah subhanahu wa ta'ala selbst hat die Antwort auf diese Frage gegeben. Allah selbst hat diese Aufgabe übernommen, sich zu beschreiben, und wer kann es besser machen als er selbst, subhanahu wa ta'ala. Und durch dieses Wort Qul, das er zu seinem Propheten sagt, sallallahu alaihi wasallam, verstehen wir, liebe Geschwister, dass wenn es um Allah geht, sollst du einfach nur sagen, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Das heißt, du sollst einfach haargenau das nachsagen, was Allah gesagt hat und was sein Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt haben. Füge dieser Sache keinen Buchstaben hinzu und nimm von diesen Sachen keinen Buchstaben weg. Wenn es um Allah geht, sprechen wir einfach das nach, was wir hören. Qul, sag. Was sollen wir sagen? Genau das, was dir vorgegeben wird. Wir haben gelernt, woher sich der Name Allah ableitet nach manchen Linguisten und die auch die andere Ansicht erwähnt und welchen Fehler man dabei machen kann. Wir haben die drei Aspekte von Al-Wahid und Al-Ahad kennengelernt. Er ist ein Einziger, sprich, er ist Allah ein Einer oder ein Einziger. Einzig in welcher Hinsicht? In vielerlei Hinsicht. Der eine Gelehrte sagte, einmal hinsichtlich seiner Anzahl, dann hinsichtlich seiner, dass er unvergleichlich ist, das heißt einzigartig ist, und dass er Einer ist, das heißt unteilbar ist. Seine Eigenschaften sind nicht etwas anderes als er selbst, subhanahu wa ta'ala, sondern er ist ein Einziger, subhanahu wa ta'ala. Wir haben die Bedeutung von As-Samad kennengelernt und dementsprechend könnte man über jeden einzelnen Namen reden und schauen, woher kommt der Name her, wie wird er verwendet und welche Auswirkungen hat er auf das Leben eines gläubigen Menschen. As-Samad. Und dann haben wir verstanden, was As-Samad wirklich bedeutet und wie wir im Lichte von dem Namen As-Samad die anderen Ayat verstehen können über Allah subhanahu wa ta'ala, seine Handlungen. Und zwar die Kombination zwischen Samad und dem Erheben über seinen Thron subhanahu wa ta'ala. Und das kannst du verwenden auf jede andere Sache. Zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً. Das heißt, an jenem Tag werden den Thron deines Herrn 8 Engel tragen. Engel steht nicht da, aber das ist damit gemeint. An jenem Tage werden den Thron deines Herrn 8 Engel tragen. Also kannst du sagen, ja, sie werden ihn tragen, aber braucht er sie? Nein. Subhanahu wa ta'ala. und steht auch nicht da, dass sie Allah tragen, den Thron tragen. Dann nächstens und letztens kann man sagen, wir haben die fundamentalen Bedeutungen der vier Ayat von Surat al-Ikhlas kennengelernt. Und weil manchmal, vielleicht wenn man solche Suren nicht verinnerlicht, dann denkt man manchmal, es ist eine Wiederholung oder das eine sagt das gleiche aus wie das andere. Nein, wir haben kennengelernt, dass die erste Ayah uns mitteilt, dass Allah ein Einziger ist in jeglicher Hinsicht. Die zweite Ayah, As-Samad, dass Allah von allem unabhängig ist, subhanahu wa ta'ala, und alle Schöpfung ihn braucht. Die dritte Ayah, Lam yalid wa lam yulad, dass es erzeugt nicht und ist nicht gezeugt worden, bedeutet, dass er ewig ist. Und wer nicht gezeugt worden ist, das heißt, er war schon immer da, subhanahu wa ta'ala. Und er hat auch keinen Vater, also gibt es neben ihm auch keinen anderen Gott und keinen Teilhaber. Deswegen der letzten Ayah, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, es gibt niemanden, der ihm jeweils gleich ist, es gibt niemanden, der ihm ebenbürtig ist. Und subhanallah, wenn man diese Sura verinnerlicht, wäre interessant zu schauen, ob ein Gelehrter mal darauf hingewiesen hat, ob nicht der Begriff As-Samad erläutert wird durch die Erfolge Ayat. Denn manche Linguisten haben gesagt, dass As-Samad auch der Ewige bedeutet, Ad-Da'im. Und woher, vielleicht haben sie es entnommen aus der Ayah danach, denn As-Samad und dann Lam yalid wa lam yulad. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden. Also es gab vor ihm keinen Gott und wird auch nach ihm keinen anderen Gott mehr geben. Und es gab, er hat keinen Vater und hat auch keinen Sohn. Er ist schon immer da, subhanahu wa ta'ala. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist der Erste und der Letzte, subhanahu wa ta'ala. Ob nicht die Ayat, wie gesagt, daraufhin eine Erläuterung sind deswegen, und das ist der Grund, warum manche Gelehrte gesagt haben, As-Samad ist der Ewige, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala bin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.